What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und
Heike Siering. Herzlich willkommen zu What about Jugendarbeit, den Podcast für pädagogisch Interessierte in der Jugendarbeit. Ein Podcast vom Amt für kirchliche Dienste und der EGBO. Mir gegenüber sitzt Heike Siering. Herzlich willkommen.
Hallo Frank.
Schön, dass du es hierher geschafft hast. Heike ist Erzieherin und sie hat soziale Arbeit an der Alles-Salomon-Hochschule studiert. Da hast du einen Abschluss in der sozialen Arbeit gemacht und hast dann für die unterschiedlichsten freien Träger gearbeitet mit klangvollen Namen wie Kili Lee GmbH oder QBB. Und seit 2025, also seit letztem Jahr, arbeitest du im Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz als Referentin für Prävention und bist dort für die Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt zuständig. Schön, dass du da bist. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, du hast ja einen Weg hinter dir als Erzieherin und hast dann dich entschieden, auch noch zu studieren. Wie kam das?
Also ich habe schon früh tatsächlich Kinder- und Jugendarbeit gemacht, auch tatsächlich in kirchlichen Strukturen. In meiner Gemeinde damals bin ich selber in Kindergruppen gewesen und habe mir das relativ schnell abgeschaut und habe dann Kinderfahrten begleitet, nachher Jugendfahrten, hatte meine eigenen Jugendgruppen, ja, war da sehr maßgeblich auch in der Gemeindearbeit ehrenamtlich tätig. Und das hat mir viel Spaß gemacht und nach dem Abi habe ich dann auf einen Studienplatz gewartet und das hat dann nicht so geklappt. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, da mache ich jetzt erstmal eine Erzieherausbildung, es geht ja in die ähnliche Richtung. Da bin ich dann auch über drei Ecken reingerutscht, ja, und habe dann die Erzieherausbildung gemacht und ja, hatte dann auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, auf Schule. Und war dann kurz im Kindergarten, bin dann relativ schnell in die Kinder- und Jugendhilfe gegangen. War da dann 13 Jahre in eine Mutter-Vater-Kind-Einrichtung und habe da viel mit vor allem jungen Müttern gearbeitet in Marzahn-Hellersdorf. Da war ich 6 Jahre stellvertretende Leitung, dann nochmal 6 Jahre Leitung der Intensivgruppe. Ja, und ich wollte immer mehr. Und dementsprechend habe ich dann relativ schnell das Studium auch noch angeschlossen. Und ja, war dann eben auch noch in einer therapeutischen Wohngruppe. Da hatte ich die Chance, die von Grund auf aufzubauen. Es war ein ganz toller Geschäftsführer, der mir den Schlüssel in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, du machst das jetzt. Und ja, ich hatte da alle Freiheiten, die ich inhaltlich machen durfte und die ganze therapeutische Wohngruppe für junge Frauen aufbauen, wie ich das wollte, mein Team aussuchen. Und genau, das hat dann auch nochmal richtig viel Spaß gemacht und hat mich auch gecatcht, dass ich da so viel Freiheiten haben kann.
Leute, die diesen Podcast auch schon länger und öfter gehört haben, ich finde, du bist so ein klassisches Beispiel, also ein Gewächs der Jugendarbeit. Du warst auch in einem sogenannten KJK, in einem Kreisjugendkonvent. Und da hast du ja dann auch Gremienarbeit gelernt, richtig?
Ja, ja.
Wie war das? Wie bist du da reingekommen?
Ehrlicherweise wurde ich, glaube ich, überredet. Ich weiß es aber gar nicht mehr ganz genau. Also es waren mehrere, die gefragt worden sind, weil wir ja sehr präsent auch in Schöneberg damals, jetzt ja heute Tempelhof Schöneberg, aber in Schöneberg damals relativ viel ehrenamtlich gearbeitet haben. Wir waren eigentlich täglich irgendwo in irgendwelchen Gemeinden oder auf eigentlich jede Ferien, auch auf irgendwelchen Freizeiten. Und dann wurden wir gefragt und dann habe ich gedacht, ach, warum nicht? Und ja, das war dann super spannend, da nochmal aus anderen Strukturen sich das alles anzugucken. Genau. Ich saß auch im Gemeindebeirat, schon mit 14 oder 15 oder so, also da schon auch recht früh.
Ja, damals für die Jugendquote, mittlerweile haben wir es ja sogar im Kirchengesetz, dass die Jüngeren einfach gleichberechtigt mitgewählt werden können und machen uns ja da auf den Weg. Und in unserer allerersten Folge dieses Podcasts sprechen wir zum Thema Selbstwirksamkeit und deswegen wollte ich es hier nochmal aufrufen, weil es ist wirklich so ein ganz tolles Beispiel dafür.
Ist es? Ich war gerade tatsächlich in einem Kirchenkreis und habe da eine Schulung mitgegeben zum Thema Wertschätzung von Ehrenamtlichen. Und da hat eine Kollegin auch gesagt, ah ja, die kriegen ja auch quasi inhaltliches Wissen mit und ne, pädagogische Grundsätze und so. Genauso ist es. Also ich kann sagen, alle, die mit mir ehrenamtlich gearbeitet haben, damals vermehrt ehrenamtlich gearbeitet haben, die sind alle entweder in der Kirche noch verhaftet oder in der sozialen Arbeit, im weitesten Sinne sozialen Arbeit. Also mehrere Sozialarbeiter, Religionspädagogen. Also ich habe zu denen auch einen noch Kontakt, bis heute befreundet. Sie sind alle noch verhaftet bis heute.
Mhm.
Das ist wirklich was, was nicht nur sinnstiftend, sondern auch identitätsbildend und auch ja wirklich also die Weichen legen kann.
Und jetzt arbeitest du als Referentin für Prävention und Intervention in der Fachstelle. Vielleicht können wir erst mal darüber sprechen, wie kam es zu dieser Fachstelle?
Also es war so, dass Marion Eckerland, sie ist Beauftragte, so Umgang mit sexualisierter Gewalt. Und die hat da sozusagen in den letzten Jahren, ich glaube seit 2018, arbeitet sie dort, macht Interventionen und schaut sich das an und berät auch juristisch. Mit der Forumstudie wurden eben neue Forderungen laut. Dementsprechend ist die Fachstelle gewachsen und es kamen dann mehrere Personen dazu. Janina Jahrbeck, im September 2024 und Herr Schlesinger, also John Schlesinger und ich, waren nochmal dann zusätzlich dazu gekommen 2025, um vor allem auch die Kirchenkreise zu unterstützen. Das war ein Wunsch der kreiskirchlichen Ansprechpersonen, aber auch aus der Jugendsynode heraus, dass da einfach mehr Unterstützung braucht für die Themen. Und genau.
Deswegen habe ich auch danach gefragt, also die Forumstudie hast du schon erwähnt und es ist auch ganz wichtig, dass wir das hier auch nochmal tun. In der evangelischen Kirche gab es Missbrauchsvorfälle und eine der Lehren war, es braucht ganz klare Strukturen, es braucht Ansprechpersonen für die Prävention, aber auch für die Intervention und es braucht deutlich mehr Sensibilisierung des Personals, sowohl der Hauptamtlichen als auch der Ehrenamtlichen.
Genau, es gibt da so einen Forum-Maßnahmeplan. Aus der Forumstudie sind eben verschiedene Sachen erwachsen und da wird sich nach und nach drum gekümmert. Und das sind eben einige dieser Aspekte, die dann sozusagen aufgegriffen wurden.
Jetzt zu dir. Wie kam es dann, dass du von dem sehr konkreten, auch der Leitung von therapeutischen Wohngruppen, dann in eine Fachstelle gewechselt bist?
Ja, also ich habe ja schon 2013 eine Weiterbildung zur Sexualpädagogik gemacht. Ich habe dann 2017, 18 nochmal eine Weiterbildung zur sexualen Paarberatung gemacht. Also mir war immer klar, ich wollte auf jeden Fall nochmal irgendwie das Thema Sexualität nochmal anders angehen auch. Und hatte mich unter anderem, nachdem ich dann in der stationären Hilfe auch einfach genug hatte, also stationäre Hilfe heißt immer 24/7. Ja, das war dann einfach nach 18 Jahren auch genug 24/7. Also nicht nur Schichtdienst, sondern auch als Leitung eben, ist man einfach auch, wenn man eine gute Leitung sein will, vielleicht auch 24/7 einfach erreichbar und für seine Kollegen da und unterstützend. Und davon hatte ich einfach irgendwann genug. Und mir war klar, ich möchte auf jeden Fall noch mal mehr was Beratendes machen, andere Aspekte kennenlernen. Und in der Erzieherausbildung habe ich schon über sexualisierte Gewalt geschrieben. Und das ist auch ein Thema, was mich schon ewig begleitet, so thematisch. Also sexuelle Bildung, sexualisierte Gewalt, Prävention, was ich eben auch schon mit meinen jungen Müttern und Vätern in der Eltern-Kind-Einrichtung, aber auch in der therapeutischen Wohngruppe viel zu gearbeitet habe, auch konzeptionell verankert habe, dass ich da einfach noch mal mehr machen möchte. Und daraufhin habe ich dann gesucht und mich an unterschiedlichen Stellen beworben. Und dann hatte ich das gelesen, dass die Stelle ausgeschrieben ist, also die Fachstelle, dass die ausgeschrieben hat. Da dachte ich, ach, das ist aber toll und hatte auch gleich das Gefühl von, ach, da kann ich meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Arbeit und mit meinen Fahrten und mit der Jugendarbeit und das kommt mir wahrscheinlich zugute und ich kann auch ein Stück weit was zurückgeben. Da habe ich mich dann darauf beworben.
Jetzt macht ihr in diesem Arbeitsbereich oder in dieser Fachstelle, arbeitet ihr ja proaktiv. Ihr bietet Fortbildungen an. Ihr habt zum Beispiel einen Workshop, der heißt Vom Tuscheln zu Tatsachen. Und da geht es um sexualpädagogische Konzepte und diese gemeinsam zu entwickeln. Wie kam es? Ist das erstmalig, dass ihr diesen Workshop anbieten werdet?
Da muss ich vorher einen Schritt zurück machen. Die Fachstelle an sich macht verschiedene Dinge. Also wir arbeiten im Bereich Prävention, Intervention. Wir beraten Betroffene, wir beraten aber auch Mitarbeiter und Leitende. Aber wir beraten Betroffene auch vertraulich. Dann machen wir auch Anerkennung und Aufarbeitung. Das sind so unsere 5 Schwerpunkte. Und ich bin für Bereich Prävention und Intervention. Und zusammen mit dem AKD und da Silke Hansen gucken wir uns auch bestimmte Schulungen an oder schauen, welche aus den Interventionen herauswachsen, welche Interventionen bieten vielleicht auch nochmal Raum für andere Weiterbildungen. Und daraufhin sind mehrere Fortbildungen entstanden und zwar einmal auch dieses von Tuscheln zu Tatsachen sexualpädagogisches Konzept erstellen, weil innerhalb der Schutzkonzepte es eigentlich nötig ist, auch sexualpädagogische Konzepte zu erstellen. Viele Kirchenkreise oder auch viele Bereiche haben mittlerweile Schutzkonzepte und fragten eben danach, okay, und wie machen wir das jetzt mit den sexualpädagogischen Konzepten? Und dementsprechend fühlte ich mich da berufen, da vielleicht mal was zu machen. Wie erstelle ich denn jetzt eigentlich sowas? Wie gehe ich da ran? Wen brauche ich? Welche Inhalte müssen rein? Also darum wird es viel in dieser Fortbildung gehen. Die wird hier im AKD stattfinden. Die werde ich federführend geben und habe tollerweise aus dem AKD Paula Nowak an meiner Seite, die auch Sexualpädagogin ist und hier auch für Medienbildung zuständig ist, die mich da auch nochmal begleiten wird und ihr Know-how mit reinfließen lassen wird.
Ganz großartig. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nochmal eine Trennung machen, um zu verstehen, was verbirgt sich hinter dem sozialpädagogischen Ansatz, den ihr verfolgt, in Abgrenzung zu dem Präventionskonzept. Das hast du jetzt gerade auch angesprochen. Du hast gesagt, das ist ein eigener Baustein, ein eigener Bereich und ja nicht zwingend eine Folge aus dem Präventionskonzept, oder?
Das Schutzkonzept beinhaltet eigentlich ein sexualpädagogisches Konzept. Das Schutzkonzept haben jetzt viele fertig und innerhalb dieses Schutzkonzepts braucht es ein sexualpädagogisches Konzept. Und das Schutzkonzept bietet ja sozusagen klare Regelungen, Maßnahmen und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und das sexualpädagogische Konzept macht quasi den Raum auf für das, was und wie es stattfindet. Also was darf eigentlich sein und wie wird das gemacht und wie wird es gelebt? Darum geht es sozusagen im sexualpädagogischen Konzept, den Raum aufzumachen. In welchem Spielraum dürfen MitarbeiterInnen sexualpädagogisch arbeiten? Was machen sie? Wie machen sie es? Welche Haltung tragen sie? Und darum wird es da in dem sexualpädagogischen Konzept gehen.
Bei den sexualpädagogischen Konzepten, die es ja auch schon sehr lange gibt, für soziale und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und Kinder- und Jugendhilfe, steht ja genau das im Vordergrund, was darf man? Und da steht mit Sicherheit auch drin, wie gehen wir mit eigener Haltung da rein? Spielt das dann da auch eine Rolle?
Also das ist das Erste, womit wir uns befassen werden. Also wie ist einmal meine eigene Haltung und auch wie kommen wir zu einem Konsens? Und welche Haltung möchten wir, wenn wir jetzt als Kirchenkreis denken, welche Haltung möchten wir im Kirchenkreis leben? Das muss besprochen werden und da muss ich geeinigt werden, wie bei vielen Dingen. Und diese Haltung soll dieses Konzept ein Stück weit dann auch inhaltlich transportieren.
Ihr macht das ja jetzt das erste Mal.
Ja.
Hast du denn schon Erfahrungen mit dem Erstellen von sexualpädagogischen Konzepten machen können?
Ja. Ich habe in meinen Trägern zuletzt auch tatsächlich sexualpädagogische Konzepte geschrieben. Einmal für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe und aber auch für den Bereich Kita, für meine Träger tatsächlich.
Das waren ja keine kirchlichen Träger. Mhm. Kannst du dir da Unterschiede vorstellen?
Ja, also tatsächlich den theologischen Aspekt, den werde ich wahrscheinlich selbst nicht. Da sind Theologen, die sozusagen nochmal vielleicht da was reinbringen werden müssen. Aber es sind natürlich unterschiedliche Arbeitsfelder. In der stationären Hilfe ist es ja zum Beispiel eine familienersetzende Maßnahme. Das heißt, wir sind rund um die Uhr dort. Es sind ganz andere Methoden, sind vielleicht auch andere Sachen, die wir transportieren, als zum Beispiel jetzt in der Konfirmandenarbeit oder in der offenen Jugendarbeit. Da werden sich schon ein paar Dinge unterscheiden.
Dann lass uns mal tiefer in die sexuelle Bildung und die sozialpädagogischen Konzepte für die Jugendarbeit gehen. Wir haben hier jetzt auch den Fokus der Jugendarbeit und im Zentrum steht für uns die offene Jugendarbeit bzw. die Gemeindejugendarbeit, also Gruppen, die angeboten werden, wo die Teilnehmenden in der Regel freiwillig kommen. Wenn wir jetzt über ein sexualpädagogisches Konzept für diesen Bereich nachdenken, wo setzen wir dann an? Ein Teil war bei der Haltung der Beruflichen, der Hauptamtlichen. Und wie geht's weiter?
Also ich glaube, vor allem geht es darum, Räume zu öffnen und Dinge besprechbar zu machen. Also wenn wir über Jugendliche sprechen, dann ist das ja oder das Thema Sexualität ja nicht nur Grundrecht, sondern auch identitätsstiftend und in der Identitätsentwicklung natürlich unabdingbar. Das heißt, es ist ein Thema, was sie einfach haben. Ich glaube, wichtig ist gerade auch in der offenen Jugendarbeit oder auch in der Erfahrung einfach mit Jugendlichen zu signalisieren, hier hast du einen Raum, wo du darüber sprechen kannst. Ja, und hier darf es sein und hier darf es auch besprechbar werden. Alles, was dich belastet oder was dir im Kopf rumgeht oder die Fragen, die du hast. Also für mich geht es viel darum, einfach ins Sprechen zu kommen. Das ist schon, glaube ich, die halbe Miete.
Mhm. Jetzt, dass die Multiplikatoren ins Sprechen kommen oder dass die Multiplikatoren es dann schaffen, mit den Jugendlichen ins Sprechen zu kommen?
Na, im Prinzip auch wahrscheinlich beides. Aber natürlich geht es darum, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, hier ist ein Raum, wo ich vielleicht mit meinen Sorgen und Ängsten, und da geht es nicht nur um Prävention, sondern geht es einfach auch um Fragen, die Jugendlichen einfach haben. Also das ist ja ein Raum, wo Peers sich treffen und wo solche Themen einfach aufkommen werden. Und dann geht es darum, dass die Mitarbeiterin oder die Ehrenamtliche diesen Raum öffnen kann und vielleicht auch halten kann, beziehungsweise den begleiten kann.
Mhm. Was heißt denn Raum halten? Ja. Das sagt man immer so. Einfach.
Das sagt man immer so einfach. Das stimmt. Also zum Beispiel einfach zuzulassen, dass jetzt Gespräche vielleicht möglich sind. Ja, nicht zu sagen, oh Gott, hier reden wir nicht über Sex. Ja, sowas oder über Gefühle oder über Beziehungen. Also all die Themen. Also vielleicht muss ich da nochmal was aufmachen. Also sexuelle Bildung heißt ja nicht nur, und das ist ja oft so ein bisschen missverstanden, dass wir nur über Sexualität reden. Ja, wenn wir uns jetzt die Begriffe angucken, Sexualaufklärung ist klar, da geht es um Aufklärung, Sexualerziehung, da geht es eben um Erziehungsaspekte, Sexualpädagogik ist Pädagogik in Teildisziplinen von der sozialen Arbeit, von Erziehungswissenschaften so. Aber wenn wir jetzt das Thema sexuelle Bildung aufmachen, dann ist das ja ein sehr, sehr großes. Ja, da geht es um Gefühle, da geht es um eine Ganzheitlichkeit, da geht es auch um lebenslanges Lernen. Da geht es auch um eine politische Dimension. Also wenn wir jetzt wirklich uns sexuelle Bildung angucken, umfasst das wahnsinnig viele Aspekte als nur Sexualität. Da geht es um Nähe, da geht es um Grenzen, da geht es um Diversität, da geht es um Gefühle, da geht es um Lust. Also da gibt es ein Riesenspektrum, worüber man reden kann. Und wenn jetzt solche Themen aufkommen, kann ich mir gut vorstellen, wie erste Mal verliebt sein oder auch Gefühle bei Ausgrenzung oder ich bin in meiner Identitätsentwicklung, weiß gerade noch nicht, in welche Richtung ich möchte, diese Themen aufzumachen und den Raum zu geben wieder an der Stelle oder beziehungsweise das nicht abzuwürgen, sondern zu signalisieren, hier kannst du sprechen und hier kann das sein und wir schauen uns das an oder wir sprechen drüber oder wir machen dazu was. Also so, das ist das eigentlich, was wichtig ist, die ernst zu nehmen in dem, was sie mitbringen. Und ihn zu signalisieren, hier darf das sein.
Also um Raum zu halten für einfache Wahrheiten. Mhm. Also einfach zu sagen, hier ist jetzt keine Zeit. Mhm. Lassen das einfach mal. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Mhm. Also wenn wir uns jetzt gerade so politische Diskussionen zu dem Thema anhören, da geht es ja immer um ein recht schematisches Eingliedern, aber es macht sehr deutlich, es geht um das Subjekt und es geht einfach um das ganz individuelle Empfinden. Und natürlich ist der Abgleich mit Gleichaltrigen da total wichtig, um diesen Raum zu öffnen und sich auszutauschen, um festzustellen, bei mir fühlt sich vielleicht was anderes an als bei dir oder bei mir fühlt sich auch mal was gleich an und wir sind da verbunden an gewissen Stellen. Das sind alles Punkte, um die es da dann eben geht. Aber es ist nie einfach, sondern es ist immer komplex und miteinander verbunden. Ja. Die Identitätsentwicklung ist ja generell in dem Alter, in dem wir uns bewegen mit unseren Jugendgruppen, also wenn wir sagen von 14 bis 18 auf jeden Fall, oft auch noch darüber hinaus, ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Spielt auch diese ganze Form von sexueller Orientierung dann eine Rolle und wie ich damit umgehe?
Klar, die Thematisierung von der sexuellen Orientierung, also auch von der Identität, wo will ich hin, wer will ich sein, wen will ich lieben so oder wen liebe ich, das ist natürlich ein Thema, was da in die Jugendarbeit gehört. Ja.
Das heißt, wenn das in die Jugendarbeit gehört und wir reden ja über sexuelle Bildung, wenn das in die Jugendarbeit gehört, dann muss ich ja da auch neben einer eigenen Haltung auch einen Plan haben, wie ich damit umgehe. So, und was ich auch als Einrichtung mache. Vielleicht kannst du das mal für eine Gruppe mal ein bisschen plastischer machen. Wie sieht denn so ein Raum aus, in dem ich quasi dann jungen Menschen begegne?
Also tatsächlich, da muss ich auch ein bisschen ausholen, es ist natürlich erstmal wichtig, dass die Jugendlichen mit diesen Themen kommen. Es ist natürlich nichts Aufdoktroyiertes im Idealfall, sondern es gibt Themen, die die Jugendlichen interessieren, die sie vielleicht einbringen oder Filme, für die sie sich interessieren, worüber man ins Gespräch kommt oder Situationen, die aufkommen, über die man ins Gespräch kommt oder auch Aussagen. Und dann wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, das aufzunehmen, zu sagen, okay, und dann partizipativ zu arbeiten, was wollen wir denn damit machen? Was wollen wir uns dann anschauen? Und dann sich vielleicht auch gemeinsam eben mit den Jugendlichen zu überlegen, wie wollen wir denn dazu was machen? Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dieser Identitätssache wenn solche Themen aufkommen. Da habe ich zum Beispiel mit Jugendlichen auch, weil da kam das nämlich auch auf in einer meiner Gruppen, da haben wir ein Memory gestartet zu den LGBTQIA+-Sachen, die dazugehören und den ganzen Wörtern und was bedeutet das eigentlich. Und dann haben wir ein Memory erstellt und haben damit gearbeitet, haben dann ganz viel gespielt. Also haben dann einfach auf deren Wunsch hin da ein bisschen was zu gemacht. Und ich glaube, das ist einmal wichtig, einmal die Freiwilligkeit und deren Themen und die Partizipation, das sind auch Teile, die im Berufsethos deiner Sexualpädagogen eigentlich mit ins Standard gehören. Ja, dass man da nichts über die hinweg macht, sondern tatsächlich sie mitnimmt, im Idealfall sozusagen ihre Interessen fördert und ihre Selbstbestimmung dahingehend auch fördert.
Das ist ja immer die generelle Herausforderung, auch die Selbstbestimmung da auch wirklich ernst zu nehmen. Jetzt ist der Punkt, ich bin Pädagoge und habe den Eindruck, es ist Thema in meiner Gruppe. Es ist aber noch nicht so, dass dieses Thema offen angesprochen wird. Was würdest du den Leuten empfehlen? Anreize zu setzen? Wie könnten die aussehen? Klima zu ändern? Was kann ich tun, ganz konkret?
Na, ich würde dich jetzt erstmal fragen, warum du denn das Gefühl hast, dass das Thema ist. Also es muss ja an irgendwelchen Stellen schon mal so offensichtlich für dich gewesen sein, dass du es gemerkt hast. Und da würde ich eben ansetzen und schauen, an welchen Stellen ist es denn sozusagen dir entgegengekommen und inwieweit kann man dann damit arbeiten. Ja, und ansonsten ist nicht immer ein Zwang, alles ansprechen zu müssen, aber es ist vielleicht wichtig, eben zu signalisieren, hier ist der Raum. Also vielleicht kann ich an anderen Stellen schon mal fallen lassen oder an anderen Stellen eben signalisieren, dass man über Sexualität auch in der Kirche sprechen darf. Ja, ich glaube, das ist ja auch bei vielen nochmal so im Kopf. Ja, wir sind ja hier Kirche, ja. Und das ist vielleicht nicht der Ort, um Themen sexueller Bildung anzusprechen, ja. Und vielleicht einfach immer auch als Mitarbeiter zu signalisieren, auch hier dürfen solche Gespräche stattfinden, ja. Durch irgendwelche anderen, zum Beispiel wenn wir über Fahrten oder über Filme sprechen, dass man einfach ins Sprechen kommt über Erfahrungen, die sie haben, über Gefühle, die sie haben, dass man da einfach immer signalisiert, hier darf das sein. Und ich glaube, das ist dann auch am Ende Beziehungsarbeit, die denen dann mitgibt, so, okay, hier kann ich auch mit meiner Sorge kommen, so.
Ich mache es jetzt mal an zwei konkreten Beispielen. Ja. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Das eine ist die sexualisierte Sprache. Ich bekomme mit, dass in meiner Gruppe, gerade wenn ich dazukomme oder wenn eben so eine Form von Unbeobachtetsein in der Gruppe eben scheinbar ist, dass da eben sexualisierte Sprache ist, die entweder diffamierend oder anzüglich eben daherkommt. Das könnte ein ganz konkreter Punkt sein, wo ich sage, das ist hier gerade Thema.
Da würde ich auch zwei Sachen unterscheiden. Einmal ist diese Sprache so, dass andere darunter leiden. Da würde ich, glaube ich, ganz klar einen Riegel schieben. Ja. Und wenn es, sage ich mal, es gibt ja auch manchmal, dass sie so Begriffe um sich werfen, das hatte ich auch schon in der Jugendarbeit, ne, dass sie so Begriffe um sich werfen. Und dann gehe ich da ganz offen ins Gespräch und sage, hey Mensch, ich habe gehört, wollen wir da mal drüber sprechen? Ich habe mit tatsächlich einer Jugendgruppe mal dann so eine Art Bingo gemacht. Also wie die Wörter alle aufgenommen, mal aufgeschrieben und mal geguckt, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wisst ihr eigentlich, woher es kommt? Wollen wir uns den mal angucken? Und dann haben wir uns die ganzen Wörter, die zum Teil auch lustig waren, es kamen dann auch noch immer mehr Wörter dazu. Ja, dann aus der Porno-Ecke kamen dann auch Wörter zugeschmissen. Und dann einfach wirklich auch mit ein bisschen einer Nüchternheit dann darüber zu sprechen, was heißt denn das eigentlich, was bedeutet das, wisst ihr das, was ihr da sagt, und da das einfach mal aufzunehmen.
Also auch hier thematisieren, ansprechen und auch intervenieren, wenn Leute verletzt werden, ja. Auch wenn es eine verletzende Sprache ist, was dann meistens dann Schimpfwörter sind. Oft kommt sowas, das hast du auch schon angemerkt gehabt, das sind dann filmische Vorlagen, ist gerade eine Serie, die im Trend ist, es ist ein Protagonist oder eine Protagonistin, die einfach sehr starke Worte benutzt. Das können ja dann oft Vorlagen sein.
Ja, also gerade Filme und auch Serien sind auch eine gute Vorlage, um über irgendwas zu sprechen. Nehmen wir jetzt mal Positivbeispiel, damit man nicht immer, weil ich auch ein sehr großer Fan bin, sexuelle Bildung als positiv zu gestalten und als alleinstehend positiv, nicht immer nur im Sinne von, wir müssen Prävention und wir müssen hier alle schützen, so, sondern auch darüber zu sprechen, über die Lustaspekte, über die Gefühle. Wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht so lange her, da kam hier Alles steht Kopf 2, auch ein Film über jugendliches Mädchen, die sozusagen ganz viele neue Gefühle entwickelt Und sich den anzuschauen und darüber ins Gespräch zu kommen und vielleicht mal zu schauen, ach, kennen wir die Gefühle? An welchen Stellen sind sie denn bei uns aufgetreten? Wann bin ich denn neidisch? Wann passiert denn das? Also ich versuche da auch, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Paula Nowak mich da unterstützt, an der Lebenswelt zu bleiben. Und soziale Medien zum Beispiel sind ja nun gerade Lebenswelt. Ja, auch Aufklärung und alles findet gerade sehr viel über Social Media und über das Internet statt. Und auch da den Bogen zu spannen und zu schauen, wen schauen sich denn die Jugendlichen denn gerade an und warum? Ja, was finden sie denn an den Personen spannend? Ja, und was verbreiten die denn für Wissen? Also jetzt gerade ist ja leider ganz viel auch in der rechtspopulistischen Bubble auch dieses Maskulin, Feminin und diese ganzen Strömungen und das sich mal anzuschauen und da mal darüber zu sprechen, was spricht sie da an? Gibt ihnen das Halt oder was bewegt sie dann, denen zu folgen? So, und deswegen bin ich, wie gesagt, auch sehr dankbar, dass Paula Nowak dabei ist, weil natürlich dieser Medienbereich und die sexuelle Bildung sehr, sehr eng verknüpft sind.
An dieser Stelle muss ich natürlich Eigenwerbung machen für Spielend die Welt retten, Feuer, Keil und Stärker. Da haben wir ja auch immer wieder Aspekte genau dieser Form der Medienbildung, wo wir uns dann auch Serien angucken. Zum Beispiel haben wir in Stranger Things auch queere Charaktere drin. Der Fokus liegt da natürlich auf dem Horror. Aber was da mit dieser Gruppe passiert und wie diese Gruppe sich entwickelt und wie die mit Liebe umgeht und Identitätsfindung, es können auch die ganz einfachen Beispiele sein. Stranger Things mache ich mal in die Shownotes mit rein. Die Folge könnt ihr euch da anhören. Und vielleicht auch noch ein Positivbeispiel. Du hattest jetzt das Positivbeispiel für die Mädels und es gibt auch noch die Serie Hearts Topper. Da geht es um eine herzerwärmende Romanze zwischen Charlie und Nick, zwei Jungs. Und die sind jetzt gerade im Finale und die Serie ist dann auch offiziell zu Ende. Aber das ist eben auch herzerwärmend und man kann natürlich über diese Positivbeispiele tatsächlich auch besser diese Räume öffnen, über die wir gesprochen haben, als eben über diese krassen Negativbeispiele. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte zwei Beispiele machen. Mein zweites Beispiel ist das Vorbereiten von Ferienfahrten und dem Umgang mit dem Ort, an den man fährt. Also es ist eine Gemeinschaftsunterkunft und es gibt dann eben Gemeinschaftsduschen, männlich-weiblich. Das ist so ein ganz konkreter Punkt, wo ich merke, das ist für einige eine echte Herausforderung. Meistens auch eher für die weiblich gelesenen, sozialisierten Menschen. Was würdest du denn da empfehlen?
Da empfehle ich vor allem erstmal eine Broschüre. Sexualität fährt mit aus der evangelischen Jugendarbeit NRW. Die haben da ein ganz tolles Prospekt zu, auch welche Möglichkeiten es auf Fahrten gibt und welche Räume geschaffen werden können und welche nicht. So. Also an dieser absolute Empfehlung, vielleicht kriegen wir die auch in die Shownotes. Also tatsächlich erstmal die Auseinandersetzung damit ist ja schon sexuelle Bildung pur. Sozusagen mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, das sind die Bedingungen, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Wie machen wir es? Mit den Eltern, Transparenz. Ja, ganz großes Thema auch in der sexuellen Bildung, Transparenz. Wie kriegen wir das hin und wie machen wir das? Alleine das ist ja sexuelle Bildung pur. Ja, und wie man das macht, das müssen die dann entscheiden, tatsächlich. Also da sind wir auch wieder bei den Themen Partizipation, ja. Wie wird geduscht, wann wird geduscht und wie wird es transportiert auch an die Eltern, wie sie sich geeinigt haben, ja.
Zentral ist bei deiner Aussage, deswegen will ich es jetzt hier nochmal unterstreichen, ist die Partizipation. Mhm. Das bedeutet, es mit den Jugendlichen gemeinsam zu machen. Das heißt, natürlich kann der die hauptamtliche Person sich etwas überlegen und einen Vorschlag machen. Ja, aber der muss so sein, dass er auch verändert werden kann im Gespräch. Und es muss natürlich auch dann tatsächlich so gemacht werden. Wie stehst du denn dann zu dem Thema Regelbrüche? Mhm. Also bleib mal bei dem Beispiel mit den Duschen. Also man hat dann etwas vereinbart und trotzdem wird jetzt eine Regel gebrochen, weil das Person XY eben mega witzig fand, dann doch da in diesen geschützten Raum reinzugehen oder was auch immer. Wie würdest du mit diesen Regelbrüchen umgehen?
Ist natürlich jetzt, ohne sozusagen die Gruppe, die Fahrt und die Situation zu kennen, sehr spekulativ. Aber tatsächlich ist es natürlich erstmal ein Regelverstoß und eben vor allem, was ich eigentlich fast schlimmer finde, ein Eingriff in die Intimsphäre derer, die da gerade duschen. So, ne? Dementsprechend denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, das zu thematisieren und da nochmal zu sensibilisieren, auch für das, was es ist. ist da eine Grenze überschritten oder ist vielleicht sogar übergriffig gewesen? Und wenn wir jetzt da in meiner tatsächlichen Arbeit, die ja Prävention, Intervention heißt, dann muss das auch mit Konsequenzen behaftet werden.
Mhm. Das ist ja dann auch meine Frage in die Richtung, wo endet denn die sexuelle Bildung und wo beginnt die Prävention?
Ja, also das ist auf gar keinen Fall getrennt zu sehen, sondern tatsächlich, also sexuelle Bildung ist eigentlich Prävention at its best, wenn ich sozusagen im Gespräch bin. Also fangen wir mal bei Kindern an, ne? Wenn ich schon früh beim Wickeln die richtigen Begriffe sage, Vulva, Penis, ja, schon früh die Kinder und Jugendlichen sprachfähig mache, ja, dass sie wissen, wie heißen die Körperteile, die ich habe, welche Funktionen haben sie, wie fühlt sich irgendwas an, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, wie kann ich meine Grenze vielleicht auch kommunizieren, wo ist meine Grenze eigentlich? Wenn ich all diese Sachen schon früh mitgebe, dann ist es Prävention at its best, sozusagen.
Vollkommen nachvollziehbar. Und die Realität ist trotzdem, dass ich in einer Jugendgruppe dann habe, bei den einen, die hatten das genau so und die anderen hatten das nicht. Und was mache ich jetzt?
Ja, na klar, dementsprechend ist es natürlich gut, das trotzdem aufzumachen, damit die die Möglichkeit haben, auch noch nachzulernen und das mitzunehmen und daraus auch was zu ziehen, sozusagen, für ihre Zukunft. Ne? Also klar, nicht überall wird zu Hause da so gesprochen und nicht überall haben sie die Möglichkeit, schon da zu Hause ins Gespräch zu gehen oder in der Schule, was ja eben auch so ein sehr spezieller Raum ist, oder in der Peer. Aber eben genau deswegen ist es ja so wichtig, vielleicht eben auch diese Jugendgruppe dafür zu nutzen, da Nachreifungsprozesse, nenne ich sie mal, an den Tag zu legen und oder die Möglichkeit zu geben, diese Sachen zu thematisieren.
Dem Protestantismus hängt ja auch so ein Verbot an, also ein Sprechverbot über gewisse Dinge oder auch in einigen Ausrichtungen ja auch tatsächlich gewisse Handlungen nicht durchführen zu dürfen, wie Selbstbefriedigung etc. Macht das auch was?
Also wenn Leute dieses Bild haben, macht das mit Sicherheit was. Ich persönlich habe es jetzt nicht, ja. Aber natürlich macht es was. Also wenn das schon früh mit Scham besetzt ist oder mit Scham besetzt wird oder mit Verboten und Regelungen besetzt wird, dann, also natürlich macht das was. Und natürlich hat man dann vielleicht als Jugendliche oder junge Erwachsene das Gefühl, Gott, ich darf das hier alles nicht. Und umso besser ist es vielleicht auch nochmal da zu schauen, aber die Menschen, dadurch, dass es ja Identitätsentwicklung ist, die Menschen werden darüber sprechen und es wird Fragen geben. Und wir haben sie vielleicht früher noch in die Bravo geschickt oder mit einer Freundin auf dem Hof besprochen. Und heute verlagert sich das vielleicht nicht weg von der Peer, aber vielleicht noch mal mehr ins Internet. Und dementsprechend ist es wichtig, das gut zu begleiten, damit da auch keine Fehlinformationen kommen und eben sozusagen jemanden zu haben, wo man sich hinwenden kann, wenn man dann doch Fragen hat, die beantwortet werden sollen. Und das kann auch offene Jugendarbeit sein.
Und es kann natürlich auch die Gruppe in der Gemeinde oder in der kirchlichen Jugendarbeit sein. Wichtig ist, dass natürlich es immer noch junge Menschen gibt, die die Erfahrung machen, dass es diese moralischen Verbote, nenne ich sie jetzt mal, gibt. Und dass wir natürlich auch Räume öffnen, wenn wir wahrnehmen, dass sowas existiert. Wir könnten jetzt noch mal ein bisschen stärker am Ende, da gehen wir ja jetzt auch gerade schon in diese Richtung hin, noch mal damit tiefer reingehen, womit du begonnen hast, mit der eigenen Haltung. Ich wurde in den 70ern und 80ern sozialisiert, bin stark männlich sozialisiert und musste mir erstmal meine eigenen Privilegien bewusst werden. Und da haben wir ja unterschiedliche Schritte. Wie komme ich denn eigentlich an die positive Haltung, die du beschrieben hast, wie komme ich denn da als Fachkraft selber hin, wenn ich merke, ich habe da eigentlich selber noch Dinge, die ich bearbeiten muss?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal, und deswegen ist es auch großer Teil, einmal, als ich zur Sexualpädagogin geworden bin, dann war ein großer Teil, erstmal die eigene Haltung zu reflektieren, die eigene Sozialisation sich anzuschauen. Also an welchen Stellen merke ich jetzt vielleicht Scham, ja, oder spüre Unsicherheiten oder vermeide Themen, mir bewusst zu werden, warum ich das tue, weil vielleicht ich an irgendeiner Stelle so sozialisiert wurde oder Erfahrungen gemacht habe oder was auch immer. Und das hat ja jeder. So, und ich glaube, einfach sich bewusst zu werden, dass es das gibt und dass es erstmal in Ordnung ist, so wie es ist, aber dass man sich bewusst wird, dass man das reflektieren kann und dass man sich damit auseinandersetzen kann, um eben, wenn man es verändern möchte, auch in eine Veränderung zu kommen. So. Und das ist halt unglaublich wichtig, damit man eben die Haltung, die man haben möchte, auch transportieren kann.
Und diese Haltung fließt ja dann mit Sicherheit auch in diese unterschiedlichen Bausteine mit ein, die du aufgemacht hast. Vielleicht kannst du die jetzt auch nochmal mit diesem Thema Haltung verbinden.
Tatsächlich, der große Punkt ist erstmal Haltung. Und wir werden uns in der Schulung auch mit den, ja, unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu bestimmten Themen, ja, zu Pornografie, ist der eine vielleicht so, der andere so. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da werden wir drüber diskutieren. Und da werden wir einfach mal gucken, einfach nur mal erstmal, wie divers die unterschiedlichen Meinungen dazu sind und zu gucken, wie kommen wir dann auf den Punkt. Und die Haltung und das Leitbild, so nenne ich es mal, das ist erstmal der erste Teil, der sexualpädagogische Porno wegsteht. Und danach geht es innerhalb dieser Haltung darum, wie, also natürlich auch um psychosexuelle Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, je nachdem, in welchem Bereich man so arbeitet. Und dann geht es eben auch darum, wie möchte ich denn diese bestimmten Sachen in meiner Arbeit oder wie möchte ich die Themen transportieren in meiner Arbeit und mit welchen Mitteln. Also einmal das Wie und einmal das Wo und welche Themen sozusagen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Deswegen ist die Haltung auch wichtig, weil das kann natürlich, wenn wir jetzt ein sexualpädagogisches Konzept komplett für den Kirchenkreis denken, jetzt, dann ist das natürlich andere Themenschwerpunkte vielleicht in der Kinder- und Jugendarbeit als mit den Senioren. Das heißt aber nicht, dass die Haltung eine andere ist. Ja? Also die Haltung würde vielleicht erstmal Offenheit, machtsensibel, diversitätsbewusst, also solche, nenne ich jetzt mal Schlagwörter, die darin in der Haltung sein könnte. Und die kann ich mit den Senioren genauso gut thematisieren, vielleicht natürlich mit anderen Mitteln, vielleicht natürlich mit Gesprächen beim Kartenkreis oder in Musikkreisen nochmal anders als mit der Kinder- und Jugendarbeit. Und dementsprechend ist die Haltung so wichtig, weil dann haben wir den Rahmen klar, in dem Bereich wollen wir uns grob bewegen und wie wir das ausgestalten und wie wir das machen, Arbeit mit Kindern in der Kita, Arbeit mit Konfirmanden oder einer offenen Jugendarbeit und dann mit jungen Erwachsenen oder mit Erwachsenen oder mit Familien, also das ist ja vielfältig. Aber die Haltung ist eben dann die gleiche und die Art, wie man daran geht und wie man die Sachen lebt, die wird dann nochmal unterschiedlich sein. Deswegen ist es so wichtig.
Und das heißt, wenn ich das alles habe, dann habe ich meinen Baustein in meinem Präventionskonzept, den ich dann einfach nicht nur ausfüllen muss schriftlich, sondern den ich dann eben auch leben muss. Was schlägst du denn dann für die Evaluation vor? Mhm. Also wie gehe ich denn damit dann um?
Also vielleicht erstmal vorneweg, das ist natürlich wie beim Schutzkonzept auch. Wir schulen ja jetzt Leute, die dann sozusagen in ihre Bereiche gehen, Kirchenkreis oder Verein oder was auch immer, und sich da hoffentlich andere Personen suchen, die Interesse haben, da mitzuarbeiten und dann möglichst natürlich aus unterschiedlichen Bereichen, gern auch unterschiedliche Altersspektren, ja, also zu sagen, wie lebt denn oder wie soll dann in unserem, ich bleib jetzt mal beim Kirchenkreis, in unserem Kirchenkreis diese Themen gelebt werden im Bereich der Senioren, im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, im Bereich der Kitas und so weiter. Deswegen ist es wichtig, sich da, wenn man das sexualpädagogische Konzept dann erstellt, möglichst auf breite Beine zu stellen mit möglichst vielen Menschen, die eben auch vielleicht ein Stück Bandbreite dieses Kirchenkreises abbilden und das zusammen dann eben zu denken. Dann in der Evaluation, ja, dann läuft es erstmal los und tatsächlich in der Evaluation eben zu schauen, was hat denn geklappt, was funktioniert denn gut, was wird denn angenommen, was nicht, also wo sind Hindernisse, wie wollen wir mit diesen Hindernissen umgehen, hängen wir so daran, dass wir das weitermachen wollen, dass wir da nochmal anders arbeiten oder verändern wir es innerhalb des Konzepts, also das lebt ja eigentlich ähnlich wie beim Schutzkonzept davon, dass diskutiert wird, dass gesprochen wird, dass ausprobiert wird, dass vielleicht Sachen fehlschlagen. Auch da bitte Mut zur Fehlerfreundlichkeit. Es wird nicht alles gleich funktionieren und auch nicht jede Jugendgruppe wird bei dem Thema Juhu schreien vielleicht, beziehungsweise vielleicht ist es auch erstmal ungewohnt oder so. Also ich glaube, da muss man sich einfach auch zusammen ausprobieren. Wichtig eben partizipativ, auch mit allen Altersgruppen am Ende und mit Freiwilligkeit, gerade bei den Themen, weil es ja auch oft Betroffene auch sexualisierter Gewalt gibt, die vielleicht da eben nochmal andere Hindernisse für sich zu überwinden haben und so. Dementsprechend aber da eben einfach viel auszuprobieren und dann zu schauen, was funktioniert und was hat nicht funktioniert und dann auch Mut dahingehend zu sagen, wir probieren nochmal was anderes aus oder wir verändern was.
Und klar ist ja dann auch, wenn ich nach diesem Konzept arbeite, dann sollten das auch alle bei mir im Kirchenkreis oder in meiner Institution kennen.
Ja,
und
im Idealfall.
Im Idealfall sollten sie es kennen und sie sollten zumindest auch gehört haben, welche Werte man da verfolgt. Wie kommt man da hin?
Ja, also im Idealfall, wie gesagt, hat man einige an seiner Seite. Und tatsächlich kann man auch, so habe ich das auch gemacht, mit der, ich sag jetzt mal, mit diesem Leitteam, womit man dieses sexualpädagogische Konzept erstellt in seinem Kirchenkreis, die nochmal rausschicken und die Leute befragen, worauf habt ihr Lust, was könnt ihr euch vorstellen, was wollt ihr nicht? Also die auch zu befragen und zu schauen, was wollen die? Dass man am Ende alle abholt, ist wahrscheinlich illusorisch. Aber dann zurückzukommen und es dementsprechend eben zusammenzutragen. Und dann sozusagen sehe ich dann natürlich auch Leitende in der Verantwortung oder beziehungsweise sehe ich das auch in Teamgesprächen, im Austausch, in Beratung, sodass das in breite Fläche getragen werden kann. Also das vielleicht sogar mal Thema einer Teambesprechung zu machen oder bei mir anzufragen, ob ich dann nicht mal kommen kann und dann mal was auch dazu sagen kann oder ob man mal was dazu macht. Einfach da auch gerne offen für Anfragen oder weiß nicht, ich war auch neulich in einem Fahrkonvent, da einfach mal die abzuholen, damit sie das in die breite Masse tragen und das irgendwie verstanden haben und wissen, wie es funktioniert. So, denke ich, trägt sich das rum. Und wie gesagt, ich denke, es ist illusorisch, dass immer alle am Ende ganz doll zufrieden sind. Das ist natürlich immer der Anspruch, der die evangelische Kirche gerne hat. Ja, man möchte immer alle halten und alle mitnehmen. Und das wird wahrscheinlich in keinem Themenfeld passen, 100%. Aber ich finde es halt schon wichtig, dann auch zu sagen, das ist die Haltung, die wir haben. Und die Haltung wollen wir hier leben.
So, jetzt haben wir hier Hörerinnen und Hörer, die sagen, jetzt möchte ich mich auf den Weg machen. Wie können Sie das jetzt mit dir zusammen machen? Ja.
Also erstmal können Sie sich noch für eine Schulung anmelden. Ich glaube, im Oktober von Tuscheln zu Tatsachen. Ich glaube, die ist noch nicht voll. Es wird vielleicht auch nicht die letzte sein. Mal schauen. Vielleicht wird es nächstes Jahr auch noch mal ähnliche Sachen zur Sexualpädagogik stellen. Da bin ich mit Paula Nowak im Gespräch, dass wir gucken, was es da noch gibt. Das ist so der eine Weg zu sagen, wir wollen erstmal uns anhören, wie funktioniert es eigentlich. Die Idee ist auch aus dieser Gruppe heraus vielleicht, das würde ich dann mit der Gruppe besprechen, auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht in Zooms auch nochmal weiter in Beratung zu bleiben, weiter in Gespräch zu bleiben. Weil manchmal stellt man ja erst in der Arbeit fest, oh, das habe ich da gar nicht in der Schulung gefragt, da weiß ich jetzt gar nicht, oh, wie machen wir denn das jetzt oder wo kriege ich da Materialien her? Die Idee ist vielleicht danach regelmäßiger auch mal so ein Zoom anzubieten, wo wir an den Austausch gehen. Wie machen das andere Kirchenkreise? Wie machen das andere Vereine? Wie machen das andere Bereiche? Oh, hier fehlt noch Materialien. Hat jemand was? Heike, hast du noch was? Dass ich was zur Verfügung stellen kann. Oder sich einzelne Teilbereiche vielleicht auch noch mal genauer anzugucken. Was wollen wir da eigentlich? Das so ein bisschen noch begleitend mit anzubieten. Das ist eine Idee. Und tatsächlich kann man mich auch anschreiben.
Einfach anschreiben und dann berätst du erstmal, genau, was die nächsten Schritte sein können. Genau. Auch die Kontaktdaten findet ihr dann hier in den Shownotes. Wenn du dir jetzt was wünschen kannst für die nächsten 10 Jahre, mhm, Kirche denkt ja immer gerne in Dekaden, wo sind wir denn dann?
Also ich würde mir schon wünschen, bin ja noch nicht so lange im Bereich Prävention, Intervention, ein Jahr und ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass auch sexuelle Bildung nochmal eben mehr Teil der Prävention wird. Aktuell schulen wir ja viel zu Grenzachten und grenzwahrendem Umgang und viel in dem Bereich Schutz. Und ich würde mir wünschen und hoffe, dass wir noch hingehen, noch mal mehr sexuelle Bildung als Präventionsgedanken insgesamt zu etablieren. Einmal nicht nur als Schutzgedanken, da möchte ich auch von weg, weil da sind wir auch bei sexueller Bildung. Sexuelle Bildung hat ja auch eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, so verschiedene Bereiche. Einer davon ist eben auch, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, also es ist was Alleinstehendes sozusagen. Also sexuelle Bildung hat eine Relevanz an sich, ja, ohne davon abhängig zu sein, dass erstmal was vorfallen muss. Und jetzt müssen wir uns ja da mal mit befassen. Davon möchte ich gerne weg. Ich möchte dahin zu gehen, zu verstehen, das ist Entwicklungsaufgabe, das ist Grundrecht, das ist so viel mehr, ja, das ist Identitätsbildung, das ist, sind all diese wichtigen Aspekte, über die wir reden. Und darüber eben eine Alleinstellung und ein Standing zu entwickeln, dass das wichtig ist, das mit in der Arbeit mitzudenken. Da würde ich gerne hin.
Und wenn ich die Linie noch weiterziehen kann, dann ist es ja auch ein Querschnittsthema durch alle Altersgruppen.
Ja, ist es. Ich habe mal mit Senioren gearbeitet, tatsächlich auch dazu. Das ist sehr spannend. Also, weil die natürlich aus einer Generation kommen, wo zum Teil noch sehr viel geschwiegen wurde und sie Erkenntnisse hatte mit 80 Jahren, wie Dinge funktionieren. Die haben zum Teil denen die Augen geöffnet, was die letzten 60, 70 Jahre eigentlich passiert ist. So, ne? Also, es ist ganz spannend, auch tatsächlich mit Senioren dazu zu arbeiten, auch wie sie Nähe und Intimität eigentlich auch zum Teil neu definieren, ja, was Lustaspekt für sie nochmal anders heißt. Auch das ist ganz spannend, tatsächlich sich anzuschauen, auch mit Erwachsenen eben.
Und was sie dann vielleicht auch noch bei ihren Kindern oder ihren, ja, Enkeln zulassen können, mhm, auch an Gesprächen, ja, und Räumen.
Ja.
Heike, herzlichen Dank.
Gerne.
Wir machen einen Punkt, aber wir gucken vielleicht auch wann anders nochmal, wie sich das entwickelt hat. Und ich freue mich, dass du hierher gekommen bist und Meldet euch an für die Veranstaltung. Ihr findet sie auf der Seite des Amt für kirchliche Dienste. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne uns natürlich einen Kommentar schreiben oder Sterne hinterlassen. Und ihr könnt natürlich auch uns direkt schreiben. Dann macht's gut und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.
What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.